Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora, und heute auch mit Claudia Staudt. Claudia, vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast.
Sehr gerne, ich freue mich über die Einladung.
Hallo Claudia.
Du weißt ja, wir widmen uns im Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage, und die ist dieses Mal, wie die Pflege von Kindern mit Behinderungen im Alltag aussieht. Denn Claudia, du bist Journalistin, Podcasterin, Autorin und vor allem bist du Pflegemama von Lena. Lena ist 11 Jahre alt, liebt Mathematik und Achterbahnfahren. Da kann ich nicht so ganz mit ihr mitgehen, aber du sagst auch von ihr, sie ist neugierig, laut und lustig. Da finde ich mich zum Beispiel auch ganz gut mit ihr auf einer Ebene wieder. Lena ist bei allem, was sie tut, auf den Elektrorollstuhl angewiesen und ganz häufig auch auf dich als pflegende Mutter, denn sie kam als Extremfrühchen zur Welt und lebt seit ihrer Geburt mit einer infantilen Zerebralparese und starken Spastiken. Was dieser Alltag als pflegende Mutter eines 11-jährigen Kindes bedeutet, das postest du ja fast täglich auf deinem Instagram-Kanal, Claudi Staudi. Und da ist meine erste Frage an dich, Claudia, warum gibst du denn fremden Menschen solch einen Einblick in euer Privatleben?
Ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt aus meiner persönlichen Situation heraus. Ich habe schon während unserer Kinderwunschbehandlung gemerkt, dass mir der öffentliche Austausch sehr gut tut, dass man Menschen begegnet, denen man im analogen Leben sonst nicht begegnet wäre. Auch Kinderwunschbehandlungen sind nach wie vor so ein bisschen ein Tabuthema in unserer Gesellschaft oder waren es zumindest in meinem Bekanntenkreis. Und ich habe auch gemerkt, dass es für mich wie so eine Art Therapie ist, meine Gedanken, Gefühle, Sorgen, Herausforderungen einfach so in die Welt rauszuschreiben und sie dann so ein Stück weit auch abzugeben, sie ein Stück weit nicht mehr bei mir zu haben, mich nicht mehr damit beschäftigen zu müssen. Und das hat sich dann so fortgesetzt, nachdem Lena da war und ich gemerkt habe, okay, es ist gar nicht so einfach, andere pflegende Eltern in meinem Alltag zu finden, weil wir sind wenige und auch wir sind nicht immer auf einer Wellenlänge. Das heißt, auch da muss man ja erstmal schauen, ist diese andere pflegende Mutter, der ich vielleicht im analogen Leben begegne, überhaupt eine, mit der ich klarkomme? Oder finde ich vielleicht eher digital welche, mit denen ich mich austauschen kann? Und dann kam irgendwann auch noch dazu, dass ich gemerkt habe, dass viele Menschen gar keine oder eine falsche Vorstellung davon haben, wie es ist, ein Kind zu pflegen. Und dass viele Dinge, die dabei für uns den Alltag unfassbar schwierig machen, von außen überhaupt nicht wahrgenommen werden, für die gar nicht existieren. Und dachte, ich möchte so ein bisschen Pionierarbeit leisten, also für Inklusion zum einen, aber eben auch, um zu zeigen, wo die Schwierigkeiten wirklich sind. Und es ist eben nicht die oder nicht nur die mangelnde Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, sondern das ist so viel mehr, was es schwer macht. Und ich glaube einfach, dass wir wahre Inklusion nur erreichen können, wenn zum einen die Menschen, die ohne Behinderung leben oder die ohne einen Menschen mit Behinderung in ihrer Familie leben, sich dafür interessieren, wie es für uns ist. Aber auch wenn wir uns öffnen und zeigen, so ist es, so hier sind unsere Schwierigkeiten, schaut her. Wir geben euch Antworten auf eure Fragen, die ihr eventuell habt. Und ich erwarte nicht, dass das jeder Mensch kann, aber da wir es können und es uns Spaß macht, das ist auch ein wichtiger Faktor, es macht mir Spaß, tun wir es.
Mhm. Ja, Claudia, ich kenne ja das Wort pflegende Eltern ganz, ganz gut, ne? Aber wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich, ist das wirklich die Aussage, dass du eine Mutter bist, die pflegt? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich so ein bisschen aus diesem ich pflege viel mehr gemacht habe, ne? Also ich pflege und kämpfe gleichzeitig für Inklusion, ich pflege und baue Mythen ab oder schaffe Mythen, die so rund um pflegende Elternschaft existieren, schaffe ich aus dem Weg. Und manchmal sage ich, ich habe so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, sage ich mal. Das ist vielleicht ein bisschen nicht ganz passend, aber doch so, dass ich nicht nur pflegende Mutter bin, sondern eben mittlerweile viel, viel mehr, aber aus der pflegenden Mutterschaft heraus entwickelt.
Vielleicht gehen wir noch mal einen ganz kleinen Schritt auch zurück auf eure Geschichte. Du hast eben von der Kinderwunschbehandlung gesprochen. Ihr habt ja eine sehr besondere Geschichte mit Lena. Magst du einmal beschreiben, was das für eine Geschichte ist?
Ja, wir haben viele Jahre Kinderwunschbehandlung gemacht, mein Mann und ich, schon vor unserer Hochzeit, weil wir wussten, wir wollen Nachwuchs. Und ich bin auch ein paar Mal schwanger geworden, aber die Schwangerschaften sind nie lange geblieben. Und ich habe Endometriose gehabt. Da war dann klar, es wird sehr schwierig. Und wir haben viele Jahre wirklich viel Geld und viel Zeit und viel Gefühl in diese Kinderwunschbehandlung gesteckt und waren dann an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen uns um Alternativen irgendwie bemühen. Wir müssen uns klar werden, was kommt noch in Frage. Und es war dann relativ schnell klar für meinen Mann und mich, dass wir auch Adoption in Betracht ziehen. Hatten uns auch schon Informationsmaterial besorgt, aber hatten uns noch nirgendwo registrieren lassen als potenzielle Adoptiveltern. Und in dieser Situation haben wir zufällig über eine Bekannte aus der Kirchengemeinde Lena kennengelernt. Die war dort als Kurzzeitpflegekind und sollte von dort aus eben weitervermittelt werden. Da war sie keine 3 Monate alt, also gerade aus dem Krankenhaus raus, 26. Schwangerschaftswoche geboren, winzig, winzig klein, unfassbar süß. Und mein Mann und ich sagen immer, als wir uns kennengelernt haben, war es nicht Liebe auf den ersten Blick, aber als wir Lena kennengelernt haben, war es für uns beide Liebe auf den ersten Blick. Und dann haben wir halt erfahren, wie schwierig das ist, ein mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schwerbehindertes Kind zu vermitteln als Adoptivkind, weil es wollen viele ein Baby adoptieren, aber es wollte eben keiner in ganz Deutschland ein behindertes Baby adoptieren. Und dann haben wir unseren Hut in den Ring geworfen und haben gesagt, uns ist Lena so sehr ans Herz gewachsen und die Vorstellung, dass sie in ein Heim gegeben wird, ging für uns gar nicht. Und haben dann beim Jugendamt dafür gekämpft und wir mussten wirklich kämpfen. Das Jugendamt war nicht von Anfang an begeistert, dass wir ihre Eltern werden dürfen und sind dann letzten Endes statt bei einer Adoption bei einer Pflegschaft gelandet und war die beste Entscheidung unseres Lebens.
Jetzt hast du das gerade schon gesagt, das Jugendamt war nicht gleich so besonders begeistert. Ich vermute einmal, vielleicht wegen der Hintergründe, dass sie nicht glauben können, dass man als Eltern, wenn es nicht das eigene Kind ist, ein anderes Kind so pflegt? Oder woran meinst du, hat es gelegen?
Eigentlich nicht, nein. Der eigentliche Hintergrund war, dass es die falsche Reihenfolge war. Dass es einfach nicht so abgelaufen ist, wie es die Statuten und Richtlinien in einem deutschen Amt vorgeben.
Okay.
Weil wir eben noch nirgendwo registriert waren. Man wusste noch nichts über uns. Wir hatten noch keine 30 Formulare ausgefüllt. Und so nach dem Motto, da kann ja jeder kommen. Und es war tatsächlich so, dass ich viel Druck ausgeübt habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt für die Bild-Zeitung geschrieben und ich habe dann irgendwann gesagt, also ich bin gespannt, mich würde es interessieren, was die Öffentlichkeit sagt, dass sie ein Kind lieber in ein Heim geben, als potenzielle Adoptiveltern wenigstens mal genauer anzuschauen. Ich habe ja nicht erwartet, dass mir jemand direkt Lena in den Arm drückt und sagt, hier, viel Spaß damit. Aber dass sie so vehement am Anfang gesagt haben, das geht auf gar keinen Fall, weil sie müssen sich erst registrieren und dann schauen wir mal, ob wir ein passendes Kind für sie haben. Das war schon heftig damals, ja.
Ja, kaum zu glauben, ne?
Ja,
kaum zu glauben.
Ja. Ich habe gerade doch wieder die deutsche Bürokratie unterschätzt gehabt. Ich habe gedacht, es lag gegebenenfalls doch an der Behinderung, wo dann irgendwie die Gedanken kamen. Aber hat die denn für euch eine Rolle gespielt, mal Hand aufs Herz, weil ihr ja euch dann schon für ein gewisses Leben entschieden habt. Die meisten Eltern wünschen sich eben ein gesundes Kind, ein Kind ohne Behinderung. Mhm. Ist ja auch verständlich, dass der Wunsch erst einmal da ist. Was hat denn die Behinderung von Lena für euch für eine Rolle gespielt? Bei der Entscheidung auch?
Ja, also in dem Moment, in dem wir sie kennengelernt und uns verliebt haben, hat die Behinderung überhaupt keine Rolle gespielt. Es lag sicherlich auch daran, dass Lena zu dem Zeitpunkt einfach ein kleines Baby war. Die war einfach ein kleines, süßes Mini-Baby und man hat von dieser Behinderung so gut wie gar nichts gemerkt. Sie hatte gefaustete Hände, da sagt man jetzt vielleicht im Nachhinein, ah ja, guck, ne, war vielleicht schon ein Hinweis, aber für uns sichtbar war da einfach nur, da ist ein süßes kleines Baby, was gut riecht, ne, so. Und da geht das Herz einfach auf. Mhm. Dann hat aber auch mit Sicherheit mit reingespielt, dass sowohl mein Mann als auch ich mit Krankheit und Behinderung groß geworden sind. Mein Opa war Zeit meines Lebens blind. Mein Mann hat seinen Vater gepflegt bis zum Tod. Der war schwer krank. Mein eigener Vater hat eine Gehbehinderung. Ich habe viele krebskranke Menschen innerhalb unserer Familie lange leiden, krank werden und sterben sehen. Und für uns war einfach dieses Thema Krankheit, chronische Krankheit, Behinderung war in unserem Leben schon allgegenwärtig und es war für uns völlig klar, dass es zum Leben dazugehören kann. Uns war von Beginn unserer Kinderwunschbehandlung im Grunde klar, dass wenn wir uns für ein Kind entscheiden, wir uns immer auch für ein potenziell krankes oder behindertes Kind entscheiden, weil man keine Garantie hat. Ich hatte zum Beispiel auch im engen Freundeskreis Kinder, die komplett gesund zur Welt gekommen sind und dann aber einen Unfall hatten und danach behindert waren. Das waren also alles so Themen, die wir schon auf dem Schirm hatten, was vermutlich nicht vielen Menschen so geht. Und da war die Hemmschwelle, glaube ich, einfach geringer. Und trotzdem haben wir uns natürlich zusammengesetzt und uns überlegt, können wir das? Was wäre denn Worst-Case-Szenario? Also Worst-Case-Szenario, unsere Tochter sitzt irgendwo in einem Rollstuhl, kann sich nicht äußern, kann nicht kommunizieren. Wir wissen im Zweifel nicht, was sie hat. Sie hat vielleicht eine schwere Epilepsie. Das war am Anfang eben auch mit in dem Topf, der uns übergeben wurde an möglichen Diagnosen. Können wir das? Schaffen wir das? Und wir sind aber immer wieder bei jedem Worst-Case-Szenario zu dem Schluss gekommen, ja, das können wir schaffen.
Jetzt, wow. Ja, jetzt macht ihr das schon seit über zehn Jahren. Wenn du nochmal so auf diese ganze Zeit zurückblickst, du schreibst nämlich in einem deiner Posts, ich habe deine Posts etwas studiert, Lena ist unser allergrößtes Glück und unsere herausforderndste Lebensaufgabe. Ich glaube, das können viele, die uns zuhören, sicherlich auch unterschreiben mit ihren Kindern. An welchen Situationen macht sich das Glück denn besonders bemerkbar bei euch?
Das Glück macht sich im Prinzip jeden Tag bemerkbar. Morgens, wenn sie die Augen aufmacht, in 99% der Fälle ist Lena morgens gut drauf, strahlt mich an.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, dafür sind die Morgen, wo sie es nicht ist, auch besonders hart. Nein, aber sie ist einfach ein fröhliches Kind. Sie ist ein lustiges Kind. Und sie ist, auch wenn sie nicht fröhlich ist, wenn sie verzweifelt ist, ist sie besonders. Weil dann ist sie besonders intensiv. Dann kann die zetern und wüten und wie Sailor Moon früher spritzen die Tränen so richtig aus ihrem Gesicht raus. Und sie ist einfach in jeder Lebenslage so extrem. Das finde ich bewundernswert. Also mir zeigt sie ganz oft, wie wichtig es ist, dass man seine Gefühle einfach rauslässt. Das mache ich nämlich viel zu wenig. Lena hat einen unfassbar tollen Humor, bringt uns so oft zum Lachen. Lena ist sehr empathisch. Sie ist immer bemüht, dass es anderen gut geht, sorgt sich um ihre Großeltern, sorgt sich um ihre Cousine, also meine Nichte, um ihren Cousin, meinen Neffen. Sie ist einfach ein großartiger Mensch und wir hätten so viel verpasst, wenn wir sie nicht in unserem Leben gehabt hätten. Mhm. Also es gibt keinen Tag, an dem ich nicht minimum einmal, meistens viel, viel öfter, einfach dankbar bin und glücklich bin und über Lena lachen muss.
Ja, total schön. Du hast mir aber auch, und das gehört auch zur Wahrheit, gesagt, es gibt aber auch jeden Tag ja spürbare Grenzen oder das Gefühl, dass du an Grenzen kommst.
Ja.
Sind beide Seiten der Medaille.
Ja, auf jeden Fall.
Wann ist das so?
Also je älter Lena wird, desto mehr fordert uns die Pflege natürlich. Also schon rein physisch ist es natürlich eine Herausforderung. Lena kann nicht selbstständig sitzen, sie kann nicht robben oder sowas, sie kann nicht an der Hand ein paar Schritte gehen, sie kann nicht stehen, sprich bei Transfers kann sie kaum helfen. Was ich sag immer, das ist nicht böse gemeint, aber ein bisschen wie so ein Käfer, ne, der auf dem Rücken liegt und dann recht hilflos ist. Das ist Lena. Das ist natürlich eine Nummer bei einem Kind, was mittlerweile 36 Kilo wiegt und deutlich größer als ein Meter ist, ne? Aber auch psychisch ist es schwierig. Lena hat eine Geschichte. Sie weiß, dass sie nicht unsere leibliche Tochter ist. Das haben wir von Anfang an ihr kommuniziert. Auf der einen Seite so, als wäre das ganz normal. Auf der anderen Seite immer kommuniziert, was für ein unfassbar großes Glück sie für uns ist. Aber natürlich ist diese Biografie etwas, womit sie sich gerade jetzt, wo sie in die Pubertät kommt, beschäftigt. Ja. Wer sind meine leiblichen Eltern? Warum kann ich die nicht treffen? Woher habe ich meine dunklen Augen, meine dunklen Haare? Und dann eben natürlich die Auseinandersetzung mit der Behinderung. Sie ist kognitiv altersgerecht entwickelt. Sie ist ein schlaues Kind. Sie hinterfragt alles. Sie fragt sich, warum sie diese Behinderung hat, wie das wird, wenn sie älter wird. Sie versucht, sich von mir abzugrenzen, merkt gleichzeitig, wie angewiesen sie auf meine Hilfe ist. Das ist jeden Tag auch ein Pulverfass, auf dem ich sitze. Mhm. Und es explodiert auch immer häufiger. Und wir holen uns immer mehr Hilfe in dem Bereich auch, um da einfach ja gut begleitet zu werden. Also sowohl Lena gut begleiten, als auch uns so ein bisschen abzusichern. Sind wir da gerade auf dem richtigen Weg? Wie weit setzen wir Grenzen? Und wo zeigen wir Verständnis? Ja, natürlich, das ist super anstrengend. Aber auch das ist wieder was ich als eine Möglichkeit empfinde, selber zu wachsen, über mich hinaus zu wachsen. Eben wenn ich an meine Grenzen komme, darüber hinaus zu gehen und hinterher sagen zu können, guck mal an, hättest du auch nicht gedacht, dass das so klappt.
Das ist auch normales Elternsein, ne?
Ja.
Dass die Kinder uns wirklich viel zeigen, wo wir Grenzen haben und Bereiche aufmachen, die man vorher einfach verschüttet hatte, ne? Und das ist ja dann auch dann wieder versöhnlich, weil es so normal ist, ne?
Ja. Ja.
Das ist ja auch jetzt die emotionale Seite, die du direkt angesprochen hast. Das ist ja auch das, was Eltern, glaube ich, sehr stark beschäftigt. Ne? Wie geht's meinem Kind? So, das ist, glaube ich, etwas, was ja sehr das Herz anrührt. Gibt es auch eine körperliche Seite, wo du sagst, man irgendwie es ist wirklich sehr anstrengend, ja, weil Lena braucht ja eben sehr, sehr viel körperliche Pflege auch. Kannst du da mal aus dem Alltag so ein bisschen berichten, was das bedeutet?
Ja, es ist einfach direkt morgens, wenn ich aufstehe, also meine Apple Watch, muss ich jetzt Werbung machen, zeigt mir immer morgens schon an, ob ich denn wohl trainieren würde. Aber ich trainiere nicht, sondern ich mache einfach nur mein Kind fertig. Mhm. Das heißt, morgens schon direkt die Körperpflege, Lena ist Windelträgerin, dann sie anziehen, sie aus dem Pflegebett in den Rollstuhl setzen, ihr erstmal alle Orthesen anziehen, das Korsett, ihr die Schuhe anziehen, ihr die Haare machen, die Zähne putzen. Ne? Also es ist den ganzen Tag gibt es was zu tun, außer wenn sie in der Schule ist. Wenn sie dann wieder zu Hause ist, sie braucht Hilfe beim Essen, beim Trinken, Dinge alleine aufheben, macht einiges mittlerweile die Assistenzhündin, aber die kann auch nicht alles aufheben. Das heißt, man ist permanent im Grunde am Kind dran. Und die einzige Möglichkeit für sie, sich selbstständig ohne Hilfe zu beschäftigen, ist das iPad. Mhm. Und natürlich möchte man das Kind nicht den ganzen Nachmittag vorm iPad sitzen lassen. Ne? Und dann ist es schon auch dieses Thema, ich muss nur aufstehen alle 5 Minuten, weil was ist, wird einfach irgendwann anstrengend. Mhm. Also ich habe an Sonntagen, wo ich sage, Mensch, heute war mal so ein richtig gemütlicher Tag, total gechillt, habe ich 11.000 Schritte auf meiner Uhr.
Oh, Wahnsinn, ja.
Ne? Also das ist alleine nur durch dieses durch diese tägliche körperliche Pflege, dieses Aufstehen, Umsetzen, Wickeln, Umziehen, es ist alles wahnsinnig anstrengend. Alleine deine Jacke anzuziehen mit diesen starken Spastiken in den Armen ist eine Herausforderung und ich bin eine sportliche Frau und komme da trotzdem manchmal auch körperlich an meine Grenzen.
Was machst du, um dich runterzufahren? Also, weil irgendwie braucht man ja alle Pause.
Ja. Ich habe unterschiedliche Methoden. Also zum einen brauche ich Bewegung, ich brauche Sport. Ich versuche jede Minute irgendwie zu nutzen. Wenn Lena 40 Minuten in der Ergotherapie ist, dann gehe ich in den 40 Minuten mit dem Hund joggen. Wenn Lena mal eine halbe Stunde iPad-Zeit hat und ich habe hier nichts wirklich Brennendes zu tun, dann gehe ich hier auf mein Rudergerät, was hinter mir im Arbeitszimmer steht.
Du bist beeindruckend, also 11.000 Schritte am Tag und dann noch Rudern. In der Freizeit Sport.
Ja, aber auch gezieltes Training einfach, um mich fit zu halten im Fitnessstudio. Ne? Wenn ich die Wahl habe zwischen, muss ich heute die Butze putzen oder gehe ich ins Fitnessstudio, dann gehe ich ins Gym. Mhm. Dadurch ist es bei uns vielleicht nicht ganz so sauber wie in anderen Haushalten. Aber das ist einfach wichtig für mich. Und eben aber auch Schreiben, der Austausch auf Instagram. Viele können das nicht nachvollziehen und das ist auch völlig in Ordnung, aber das ist für mich auch Entspannung, das bringt mich runter. Ich habe das Gefühl, ich kann meine Gedanken sortieren, meine Gefühle ordnen, ich kann das ein Stück weit von mir schieben, so wie ich schon mal gesagt habe. Das bringt mich auch auf jeden Fall runter.
Du hattest ja am Anfang gesprochen, dass das für dich auch so eine Kontaktfläche ist, um mit Leuten, die dir vielleicht nicht im täglichen Leben normal begegnen würden, sondern dass du einen größeren Radius darüber hast. Gibt es da dann so deutschlandweit Frauen, die ähnlich ticken wie du? Oder Männer, Väter?
Tatsächlich sind es meistens die Mütter. Ich habe da jetzt keine Zahlen, aber ich glaube schon, dass locker 80-90% die Mütter pflegen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass bis auf wenige Ausnahmen dieses Social-Media-Ding eher die pflegenden Mütter machen. Ob da eine Korrelation besteht, ich vermute es, ich weiß es nicht. Aber ich habe tatsächlich wertvolle Freundschaften auch geknüpft. Also wir hatten zum Beispiel jetzt auf dem Weg nach in unseren Sommerurlaub nach Griechenland, haben wir einen Zwischenstopp gemacht in der Nähe von Wien bei einer pflegenden Mutter, die eine Tochter mit einer infantilen Zerebralparese hat, mit der ich über Social Media in Kontakt gekommen bin und wir mittlerweile auch über WhatsApp uns austauschen und einfach komplett auf einer Wellenlänge sind. Das ist so wertvoll und wir wären uns ohne Instagram nie begegnet.
Mhm. Toll.
Ich habe noch zwei wichtige Fragen, die ich dir stellen muss. Die erste Frage ist, da wir ja eben über die Herausforderungen und auch über deine Grenzen und so weiter gesprochen haben, weil ich glaube, dass das auch gerade Mütter sich da viele Gedanken drüber machen. Wie offen zeigst du, Lena, das? Versuchst du da teilweise was vor deinem Kind zu verstecken oder sagst du, nein, das gehört dazu und das ist wichtig?
Das ist tatsächlich was, womit ich auch jeden Tag wieder aufs Neue kämpfe und wo ich mir selber oft nicht sicher bin, inwieweit kann und will ich das. Letzten Endes ist es aber so, dass Lena schon erstens sehr genau weiß, wie anstrengend die Pflege von ihr ist und auch spürt, wenn ich am Ende bin. Aber natürlich versuche ich ihr immer wieder zu sagen, diese Behinderung ist unser Ding. Das ist nicht dein Ding, das ist unser Ding als Familie. Und du kannst nichts dafür und wir können nichts dafür. Und trotzdem müssen wir gemeinsam damit leben und Lösungen finden. Dass sie weiß, dass es anstrengend ist. Es ist für sie anstrengend und frustrierend. Das ist es aber für uns als Eltern auch. Und trotzdem kann da keiner was dafür. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass man es schafft, auf Dauer diese Anstrengung, vor allem wenn die Kinder älter werden, vor den Kindern zu verbergen. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, den Kindern zu zeigen, es ist nicht du. Du bist nicht das, was beschwerlich ist, sondern es ist deine Behinderung, die zwar ein Teil von dir ist, aber für die du gar keine Verantwortung hast. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt, gerade weil Lena eben auch so empathisch ist und auch wirklich, wenn ich Rückenschmerzen habe und sie mir ansieht, dass ich nicht kann, dann merke ich, dass ihr das nahe geht, dass ihr das wirklich auch wehtut für mich und das tut mir dann wiederum weh. Aber ja, das ist auch jeden Tag wieder ein Ausprobieren. Wie gehen wir damit um und wo sind da unsere Grenzen? Und ich glaube, eine gute Kommunikation, dieses Glück haben wir, dass wir mit Lena gut kommunizieren können, ist da einfach total wichtig.
Kommunikation ist immer eine gute Idee. Und apropos Kommunikation, ich mache es ganz offen. Du hattest gesagt, es gibt natürlich Unterschiede ein Stück weit in dem, was Familien können, die ein behindertes Kind ihr leibliches eigenes Kind nennen oder eben Pflegeeltern. Ne? Können wir da vielleicht nochmal drauf eingehen? Kannst du da ein paar Worte zu sagen?
Ja, also wir sind als Pflegeeltern, das ist kein Geheimnis, das kann man auch nachlesen, natürlich finanziell gut gestellt. Wir werden durch den LVR bei uns hier im Rheinland, werden wir unterstützt finanziell. Das ermöglicht es mir, mich, wo ich kann, ehrenamtlich auch einzusetzen und Arbeit zu leisten, für die ich nicht bezahlt werde. Da sehe ich auch so ein bisschen mich in der Pflicht. Wir haben das Glück, dass mein Mann einen sicheren und gut bezahlten Job hat. Ich darüber hinaus auch noch zusätzlich Geld mit reinbringe. Das ist, auch wenn sich das immer so doof anhört, Geld allein macht nicht glücklich, aber natürlich ist eine solide finanzielle Basis, gerade für pflegende Eltern, ein unfassbares Glück und eine große Erleichterung. Und wir haben nur dieses eine Kind, auf das wir uns konzentrieren. Das ist auch ein Riesenunterschied, finde ich, ob man mehrere Kinder hat und eines davon behindert ist oder ob man eben dieses eine Kind mit Behinderung hat. Wenn ich ins Krankenhaus gehe mit Lena, muss ich mir keine Gedanken machen, was denn mit dem Geschwisterkind ist. Und ja, wir haben gewusst, worauf wir uns einlassen. Natürlich konnten wir das nicht in der allumfassenden Schwere, die es jetzt auch nicht zuletzt mit den Behörden umfasst, uns das vorstellen. Trotzdem hatten wir nicht diesen Schockmoment, wo wir eine Diagnose bekommen haben und erstmal in ein Loch gefallen sind und nicht wussten, wie geht's weiter, sondern wir konnten uns darauf vorbereiten. Und es ist natürlich schon auch ein Unterschied, das finde ich auch immer wichtig zu sagen, ob man ein Kind hat, was intensivmedizinisch gepflegt wird oder ob man ein Kind hat, was wie Lena organisch, sage ich mal, gesund ist. Lena hat natürlich eine emotionale Herausforderung, körperlich, gar keine Frage, aber sie hat keinen Herzfehler, wie am Anfang befürchtet wurde. Sie hat keine Epilepsie, wie am Anfang befürchtet wurde. Das macht natürlich einen Riesenunterschied. Ne?
Es ist schon verrückt, wie trotzdem, wie du deinen Alltag gestaltest, da die positiven Dinge rausziehen kannst, das ist sehr beeindruckend. Claudia, ja, das muss ich an dieser Stelle einmal sagen.
Ich habe das gedacht. Cora macht öfter eine Abmoderation mit dem Wort Mutmacher, dass das unser Ziel ist. Und ich glaube, diesmal ist ganz klar, das ist wirklich total ermutigend, wie offensiv du mit all diesen Schwierigkeiten umgehst.
Danke.
Genau.
Vielen Dank.
Und deshalb wollen wir auch gerne noch einmal darauf hinweisen, weil es vielleicht vielen Eltern, die in ähnlicher Situation sind, eine kleine Auszeit bedeuten könnte und auch ein bisschen Mut machen könnte auf dein Buch. Du hast das Buch geschrieben, Wir wollten Lena. Das bekommt man überall dort, wo es gute Bücher gibt, oder?
Ja, richtig, ganz genau.
Also wer da die Geschichte von euch noch einmal nachlesen will, auch eure Herausforderungen, vielleicht ein bisschen auf Augenhöhe den Kontakt sucht über das Buch, der kann da herzlich gerne natürlich reinlesen und auch gerne deinem Instagram-Kanal Claudi Staudi folgen und mit dir in den Austausch gehen, ne?
Ja, sehr gerne, freue ich mich immer.
Und an uns, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, könnt ihr gerne Themenvorschläge schicken oder wenn ihr andere tolle Geschichten habt, wie die, die wir heute gehört haben, sind wir euch dankbar, wenn ihr das tut, an podcast@schuchmann.de. Andrea.
Und sagst du das auch noch mit den Sternen, die wir uns wünschen?
Mit den Sternen. Ich sage das nochmal mit den Sternen, die wir uns wünschen. Es hilft uns, wenn euch dieser Podcast gefällt, sehr, wenn ihr uns ein paar Sterne oder Punkte, am besten die Höchstzahl, schenkt. Weil gute Bewertungen sind natürlich etwas, was uns zeigt, dass es euch draußen gefällt, wir weitermachen und unterstützt uns einfach. Mhm. Deshalb freuen wir uns.
Ja. Claudia, vielen Dank dir und stellst du Grüße an Lena? Hört ihr den Podcast?
Das mache ich. Ja, doch, das macht sie.
Ja, dann, wenn sie nur hört, liebe Grüße, Lena, alles Gute.
Damit sie sich freuen. Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, mit euch zu sprechen.
Und damit, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, hört doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss.
Tschö.
Das war Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de.